Meine Damen und Herren, ich hatte in der letzten Stunde aufmerksam zu machen versucht auf die Eigentümlichkeit der religionsphilosophischen Kritik, die in England entwickelt worden ist und unter dem Namen Deismus bekannt wurde. Eine Kritik, die sich nicht auf irgendwelche abstrakten, rationalistischen Prinzipien zurückzieht, sondern in ihrer Auseinandersetzung mit der dogmatischen Begründung des Offenbarungsanspruchs der christlichen Religion dazu getrieben wird, eine kritische Historie der Überlieferung zu entwickeln, die zugleich eine historische Kritik dieser Tradition bedeutet. Diese Kritik konzentriert sich auf jene beiden Punkte, mittels deren in der Orthodoxie und in der katholischen Tradition gemeinhin die Offenbarungsbedeutung der christlichen Religion untermauert wurde, nämlich auf die beiden Beweistypen aus Weissagung und aufgrund von Wundern. In der kritischen Auflösung der argumentativen Kraft dieser Beweise bewegt sich die englische religionsphilosophische Kritik dieser christlichen Tradition zugleich in Richtung einer moralischen Interpretation nicht nur des Christentums, sondern der Religion überhaupt. Sodass hier deutlich, gerade in dieser englischen Bewegung, und dafür scheint sie mir symptomatisch zu sein, dass sich in dieser englischen Bewegung eine Konvergenz von historischer Kritik und moralischer Interpretation des Christentums und der Religion überhaupt ereignet und dies zu einem Modell wird, dem sich zunehmend auch der Kontinent öffnet. In Deutschland, und das soll nur eine kurze Anleuchte zunächst sein, denn ich möchte die Aufmerksamkeit zunächst noch einmal etwas zurücklenken auf die Zusammenhänge, innerhalb deren diese historische Kritik in Westeuropa entstanden ist. In Deutschland hat die kritische Historie erst relativ spät Einzug gehalten, und zwar zunächst auf dem Gebiet der Dogmen- und Kirchengeschichte, wo vor allem Johann Lorenz von Mosheim als der bedeutendste Vertreter des neueren Typus der Kirchengeschichtsschreibung in Betracht zu ziehen wäre. Lorenz von Mosheim, 1694 bis 1755, ist gerade mit der hiesigen Universität auf das engste verbunden, sofern er ihr erster Kanzler gewesen ist und hier auch als Lehrer für Theologie und Kirche gewirkt hat. Neben dem organisatorischen und wissenschaftlichen Talent verfügte er offenbar auch über beachtliche homiletische Fähigkeiten. Jedenfalls wird berichtet, dass er ein ebenso beliebter Hof- wie Volksprediger in Braunschweig gewesen ist, sodass bei dem Andrang der Massen unter seine Grenzen sogar die Polizei zur Aufrechterhaltung der Ordnung eingesetzt werden musste. Lorenz von Mosheim ist derjenige Kirchenhistoriker gewesen, der insofern die orthodoxe Konzeption und Interpretation der Kirchengeschichte ins Wanken brachte, als er von der dogmatischen Beurteilung der Tradition, wie sie sich eingebürgert hatte, abrückte und dazu überging, die konfessionell dogmatische Differenz, wenn ich so sagen darf, in eine historische Evolutionsdifferenz zu übersetzen und zu transponieren. Dabei verband er diese entdogmatisierende Betrachtung der Kirchengeschichte zugleich mit einer beachtlichen Fülle der Übersicht und des Wissens um die Quellen und vermochte dadurch eine pragmatisch dichte Geschichtsschreibung zu entwickeln. Das Hauptwerk, das besonders hervorzuheben wäre, erschien in der endgültigen Version 1755. Es sind die vier Bücher, noch lateinisch geschrieben, Institutiones Historiae Ecclesiasticae Antiquae et Recensioris. Die Unterweisung also über die ältere und neuere Kirchengeschichte. Institutiones Historiae Ecclesiasticae Antiquae et Recensioris, 1755. Dieses Buch hat nach seinem Tod auch mehrere deutsche Übersetzungen ins Deutsche erfahren und auch ins Französische, Englische und Holländische. Es ist dies die berühmt gewordene Mosheimsche Kirchengeschichte, die erste umfassende Kirchengeschichte im Geist der Neuzeit geschrieben, unter weitgehender Absehung von der konfessionellen und konfessionalistischen Gegensätzlichkeit, die in dieser Kirchengeschichte geherrscht hat. Der große Kirchenglockenhistoriker Ferdinand Christian Bauer wirft ihm freilich eine etwas allzu äußerliche Betrachtungsweise der Kirchengeschichte vor. Er meint nämlich, dass bei Mosheim in einer unstatthaften Weise das objektiv statutarische Element der Kirchenverfassung dominiere gegenüber dem inneren Leben der Ideen und Gedanken und Dogmenbildung, die als das Treibende und die Gestalt hervorbringende viel stärker hätte beachtet werden müssen. Immerhin kann auch er nicht leugnen, dass man Mosheim durchaus den Titel eines Vaters der modernen Kirchengeschichte wird zuerkennen müssen. Und als solcher hat ihn denn auch Heusi in seiner Monographie über Mosheim gerühmt und hervorgehoben. Der nächste deutsche Theologe, der sich um eine nicht so sehr dogmatische als vielmehr pragmatische Kirchengeschichtsschreibung bemüht hat, unter sorgfältiger Wellenanalyse, ist Johann Salomo Semler, 1725 bis 1791. Während Mosheim im Wesentlichen auf die Predigtpraxis und die Kirchengeschichte als solche abgehoben hat, obwohl er gegen Ende seines Lebens noch einmal auch zu einem großen Versuch der Nachweisung der Wahrheit der christlichen Religion ausgeholt hatte. Im Unterschied dazu ist Semler zunehmend auf die Probleme der Schrift selbst, also nicht der kirchlichen Überlieferung, sondern auf die Probleme der biblischen Überlieferung selbst gedrängt worden und hat seine eigentlichen theologischen Einsichten und Erkenntnisse in historisch-kritischer Absicht an diesem Material primär herausgebildet und entwickelt. Und dabei sind es vorzüglich drei Differenzierungen, die es ihm möglich machen sollten, durch den dogmatischen Absolutismus der Orthodoxie hindurchzubrechen. Zum Ersten teilt er nicht mehr, wie die lutherische Überlieferung von Luther selbst über Gerhard bis in die Spätorthodoxie hinein, die Gleichsetzung von christlichem Glauben und christlicher Theologie. Sondern Semler legt stärkstes Gewicht darauf, dass Theologie etwas ihrem Genus nach durchaus Verschiedenes ist von Religion und Glauben. Wie die Theologie in das Gebiet des Wissens und der Philosophie hineinragt und gehört, so die Religion und der Glaube ungleich stärker in den Bereich des willentlichen, emotionalen Lebens der Menschen. Den Bereich, der damit angesprochen ist, also den Wirklichkeitsraum der Religion, unterscheidet nun Semler noch einmal, und das wäre die zweite für sein Denken wesentliche Distinktion. Er unterscheidet hier noch einmal zwischen der öffentlichen Religion eines Gemeinwesens und der moralischen Privatreligion, die Sache eines jeglichen Individuums ist. Und hier wird eine deutliche, wenn ich so sagen darf, Zwei-Klassentheorie der Christenheit von ihm vorgetragen und entwickelt. Nur das gebildete Publikum der Kirche ist in der Lage, sich über die Niederung der öffentlichen Staatsreligion zu erheben in den reinen Raum der moralischen Gewissensreligion. Sie ist die eigentliche Gestalt des Christentums und auf diese Höhe sollten eigentlich alle Christen als Einzelne emporgehoben werden. Da die Verhältnisse aber einmal nicht so sind, muss unterschieden werden zwischen der großen Masse und der kleinen Elite. Letztere ist diese Gewissensreligiosität, diese Gewissensfrömmigkeit, wie ein Privileg vorbehalten. Und das heißt auch und vor allem, sie ist vorbehalten denen, die in der Lage sind, die Inhalte des Christentums aus den Quellen des Christentums mit historischem Wissen und kritischer Sorgfalt zu prüfen und auf die wesentlichen Elemente so zu reduzieren, dass der christliche Glaube nicht vermittelt an äußere Formen oder an äußere Zeremonien gebunden wird. Es sind gewissermaßen die gebildeten Christen, die gebildeten, nicht unter den Verächtern der Religion, sondern die gebildeten unter den Liebhabern der christlichen Religion, die die Aufgabe haben, die Fundamentalartikel des christlichen Glaubens aus der biblischen Überlieferung zu ermitteln. Und er kann dann auch durchaus einige Hauptartikel nennen, ohne sich dabei allerdings, und das gehört zum Prinzip dieser Unterscheidung, ohne sich auf bestimmte Sätze als auf unveräußerliche Dogmen festzulegen. Mit diesen Fundamentalartikeln wird vielmehr die Glaubensrichtung bezeichnet, als dass dadurch der Glaubensstandpunkt definitiv festgelegt würde. Und dies deshalb, und das ist die dritte Distinktion, auf der die beiden vorgenannten aufruhen, weil die orthodoxe Identifizierung von biblischer Überlieferung Alten und Neuen Testamentes mit dem Wort Gottes selbst nicht länger aufrecht zu erhalten sei. Die Heilige Schrift ist nicht einfach so, wie sie überliefert ist, das Wort Gottes selbst, sondern die Formel, in der sich Semler bedient, um das Verhältnis einigermaßen adäquat zu umschreiben, ist dies, dass Gottes Wort in der Heiligen Schrift zu finden sei, dass aber nicht der Wortlaut der Schrift mit dem Wort Gottes identisch sei. Er hat damit eine Position bezogen, die von einem der letzten, die über Semler gearbeitet haben, von Hornisch, über die Anfänge der historisch-kritischen Schriftforschung bei Semler, gedeutet wurde in dem Sinne einer Rückwendung auf Luther selbst. Bei Luther, so meint Hornig, habe Semler diese Unterscheidung zwischen Wort Gottes und Schrift gelernt. Richtig daran dürfte dies sein, dass Semler in der Tat die platte Behauptung des Wortlauts der Schrift als eines wahren Textes, als einer wahren Aussage, die demzufolge auch mit dem vermeinten Inhalt ohne weiteres übereinstimme, dass er diese These aufgelöst hat und der Meinung durchaus war, dass wenn eine Aussage als eine wahre ermittelbar sei, sich dies von dem Gegenstand der Aussage dieser mitzuteilen habe. Dass aber die Wahrheitsrelation niemals, in der Theorie, jedenfalls in der reinen Erkenntnis, niemals von dem Begriff zur Sache gehe. Die Wahrheitsrelation, die vom Begriff zur Sache verläuft, ist die Wahrheitsrelation der praktischen Vernunft, in der ein vorgenommener Zweck in die Tat umgesetzt wird. In dem Raum der Erkenntnis verläuft die Wahrheitsrelation zwischen Sachverhalt und Aussage in der umgekehrten Richtung, nämlich vom Sachverhalt zur Aussage hin. Ein schon bestehender Sachverhalt wird auf seinen Begriff gebracht. Nicht wird der Begriff in die Wirklichkeit allererst umgesetzt. Wenn aber die Schriftforschung Wissenschaft ist, dann bewegt sie sich im Raum der Erkenntnis und muss deshalb die Differenz zwischen Sachverhalt und Aussage so respektieren und wahrnehmen, dass nicht eine Vorentscheidung über die Wahrheit der Aussage den Ausgang der ganzen Untersuchung bildet, sondern die Wahrheit der Aussage kann nur das Resultat der Untersuchung und der Prüfung sein. Deshalb meint Semler, unterscheiden zu müssen zwischen dem Gegenstand, dem Zweck der Schrift und dem, was ihren Wortlaut ausmacht. Es wäre, glaube ich, und das muss man als das Unterscheidende gegenüber euch, meine ich, festgehalten werden. Es wäre allerdings daraus die Folgerung zu ziehen, voreilig, Semler habe damit an Luther den Anschluss gesucht. Denn wenn Luther sagt, die Schrift sei Wort Gottes, sofern in ihr dasjenige Wort Gottes sei, was die Christum betreibe, so dürfte hier eine deutliche christologische Ausrichtung des Schriftverständnisses vorliegen. Christus, Gottes Offenbarung, Gottes Wort, ist der Scopus und der Gegenstand der biblischen Tradition. Bei Semler dürfte freilich insofern eine Verschiebung bereits eingetreten sein, als ihm die biblische Überlieferung insgesamt vorzüglich eine Dokumentation der wahren Religion ist. Aus der Schrift wird nicht primär eine Erkenntnis von Gott, seines Wesens und seines Willens und seines Verhältnisses zur Welt und zur Menschheit gewonnen, sondern aus der Schrift kann die Menschheit vor allem und primär lernen, wie sie im rechten Verhältnis untereinander und zu Gott zu leben hat und auch leben kann. Hier ist, wenn ich so sagen darf, bei Semler durchaus bereits eingetreten, was man als den Umschlag des theologischen Denkens ins religionsphilosophische Denken bezeichnen könnte, in einem sehr strengen Sinne. Das Thema dieses Nachdenkens ist dann nicht mehr das Wesen oder Sein Gottes, sondern das Thema ist die Religion des Menschen, sein inneres und äußeres Verhältnis zu Gott. Ein Umschlag, der tatsächlich, wie ich meine, symptomatisch ist, für die Neuzeit, allerdings nicht erst etwa mit der Aufklärung begonnen hat, sondern sich sehr intensiv vorbereitet hat, bereits in der Orthodoxie bei der Bestimmung der Theologie als einer praktischen Wissenschaft, die auf dem Weg der analytischen Methode ihr Lehrgebäude zu entwickeln haben. Und darin hat sich am Ende der orthodoxen Perioden, zu Beginn der Neuzeit, auf eigentümliche Weise wiederholt, was bereits im Hellenismus statt hatte, wo innerhalb der Philosophie eine ganz analoge Transposition sich ereignet hat, die noch ablesbar ist, etwa am Werk des Aristoteles, in dem auf eigentümliche Weise die Theologia als die Lehre von der höchsten Substanz, von der eigentlichen und höchsten Wesenheit zu der Lehre von der Entstehung der Frömmigkeit und der Religion stattfindet, die nachher noch weitergegangen ist und im Hellenismus jedenfalls zu ausgeführten Theoremen über Religionsbildung endete. Semler, in der Tradition der evangelischen protestantischen Theologie, hat zweifellos bereits in dieser Zeit, das heißt zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts, diese subjektive Position bezogen, in der außer, dass die Unterscheidung zwischen Religion und Theologie, das heißt davor deutest, die Unterscheidung zwischen einer praktischen Vernunft und einer theoretischen Vernunft der Menschheit, dass er diese Unterscheidung getroffen hat, zugleich die andere, der Unterscheidung zwischen Öffentlichkeit und Privatpersönlichkeit, wobei auf die letztere der wesentliche Wertakzent fällt. Er hat damit eine Stellung eingenommen, in der die Grundlegung dessen erfolgte, was man als die Umbildung der protestantischen Theologie in die Glaubenslehre nennen könnte, die dann etwa in einer Gestalt von Schleiermacher eine grandiose Darstellung und Manifestation erfahren hat. Was nun für beide, für den Kirchenhistoriker wie für den Schrifttheologen, für Mosheim wie für Semmler symptomatisch ist, ist dies, dass sie sich bei ihren historischen Arbeiten eines Verfahrens bedienten, das fraglos seine Voraussetzungen und seine Vorgänger in Westeuropa hatte, ohne dass man den dort jeweils mit angesprochenen und mit ausgesprochenen Kontext der historischen Kritik und kritischen Geschichtsbetrachtung rezipiert hätte. Semmler hat ausdrücklich von sich bekannt und das auch durch eine Arbeit noch einmal nachdrücklich hervorgehoben, dass er seine Methode gelernt habe bei Richard Simon, 1638 bis 1712, einem französischen Ordensgeistlichen, einem Oratorianer, der im Jahre 1678 das Werk schrieb, Histoire Critique du Vieux Testament, die kritische Geschichte des Alten Testamentes, ein Werk, das sofort, nachdem es erschien, von der Zensurbehörde in Frankreich beschlagnahmt und alle verkauften Exemplare, bis auf wenige, eingezogen wurden. Simon musste den Orden verlassen und hat danach in sehr zurückgezogenen, bescheidenen, ärmlichen Verhältnissen in seiner Geburtsstadt Dieppe vor allem gelebt. Simon hat etwa acht Jahre später als ein bedeutender Philosoph mit dieser kritischen Geschichte des Alten Testamentes bestimmte Prinzipien zur Geltung gebracht, die jener Philosoph in Holland schon entwickelt hat. Und von Simon jedenfalls hat Semmler ausdrücklich bekannt, dass er sein Lehrmeister in der Methode der Erforschung der Heiligen Schrift gewesen sei. Und im Jahre 1776 hat Semmler auch eine deutsche Übersetzung von einem der wenigen noch erhaltenen Exemplare dieser Schrift von Simon veranlasst. Simon selbst hat mit seinem Werk eine Linie fortgesetzt, die Baruch Spinoza, der jüdische Philosoph von Holland, mit seinem Werk Tractatus Theologico-Politicus im Jahre 1670 eröffnet und begonnen hatte. Spinoza hat mit diesem Werk von 1670 durchaus eine systematische Intention mit jener Methode verbunden, die fortan in der theologischen Arbeit als unentbehrlich galt, verbunden nämlich mit dieser historischen Kritik. Seine Intention gibt er unmissverständlich bereits in der Vorrede zu erkennen. Ihm geht es um die Befreiung der Menschen aus der Gefangenschaft durch ihren Aberglauben, in den sie verstrickt sind, dadurch, dass sie, wie er sagt, nach unsicheren Dingen mit unmäßigem Verlangen streben und dadurch in eine, wenn ich so sagen darf, bedenkliche Ungleichgewichtslage ihrer Seelenverfassung geraten, das heißt in Angst und Schrecken, weil sie über die ungewissen Dinge in Ungewissheit bleiben und in der Maßlosigkeit immer wieder auch die Grenzen zur Erreichung dieser Sachverhalte verfehlen. Von Natur aus ist der Mensch in Aberglauben und Angst befangen und es ist die Sache der Philosophie, auf dem Boden des Überlieferten den Menschen aus dieser Angst herauszuführen. Das bedeutet aber auf dem Boden des Überlieferten, dass hier nun von dem vernünftigen Nachdenken sorgfältig auf dem Feld der Religion, wo es um die höchsten Güter menschlichen Daseins gehen soll, unterschieden wird zwischen den äußeren Formen gestalten und dem, was den eigentlichen Sinn dieser äußeren Formen und Gestalten ausmacht. Und Spinoza widmet sich zunächst mit aller Konsequenz der von ihm erlernten und gebrauchten Logik, der Untersuchung des Alten Testamentes vorzüglich, als der Heiligen Schrift derjenigen Religionsgemeinschaft, die ihn seiner freien philosophischen Denkart wegen ausgeschlossen hat. Die Synagoge hatte ihn als einen unerträglichen, freisinnigen und liberalen aus ihrer Gemeinschaft ausgeschlossen. Und nun entwickelt Spinoza zunächst einmal sein Verständnis des Alten Testamentes in einem Gegensatz gegenüber der synagogalen Interpretation, wobei er freilich, und das muss beachtet werden, damit nicht nur die Synagoge treffen möchte, sondern gelegentliche, freilich vorsichtigere Äußerungen treffen durchaus auch die Auslegungsmethode der Schrift durch die christliche Theologie und Kirche. Seine Forderung ist die, dass eine Erklärung der Schrift unternommen werden müsse, die in den Prinzipien keine andere sein könne, als die Erklärung der Natur, wie sie sich seit 200 Jahren hervorragend in der Naturwissenschaft oder der Naturphilosophie bewährt habe. Und das bedeutet, dass zunächst einmal die Texte, so wie sie überliefert sind, in ihrer ursprünglichen Zusammenhängen, sichergestellt werden müssen. Das bedeutet zunächst eine sorgfältige Erarbeitung des notwendigen philologischen Wissens. Es müssen also ganz neue Untersuchungen über die Ursprachen der Bibel, des Alten und des Neuen Testamentes angestellt werden und es muss viel sorgfältiger, als es bisher geschehen ist, auch die Geschichte der jüdischen Sprache in all ihren Entwicklungsphasen betrachtet und analysiert werden, damit dann auch aus einem solchen geschichtlichen Begreifen des Ganges der hebräischen Sprache die Sinnwandlung und die Sinnveränderung der Begriffe genau ermittelt werden können. Das ist das Zweite, was er erfordert, nicht nur die Erforschung, die geschichtliche Erforschung des Hebräischen, sondern auch die Anlage, wenn ich so sagen darf, von historisch-begrifflichen Wörterbüchern für diese Untersuchung. Und das Dritte und wohl Wichtigste, was dann auch in der Forschungsgeschichte relevant geworden ist, war sein Postulat, dass die Auslegung nur gelingen könne, wenn dasjenige erreicht ist, was wir heute mit dem Begriff der Einleitungswissenschaft bezeichnen. Es muss die geschichtliche Welt, aus der die Schriften hervorgegangen sind, in der sie lokalisiert und in der sie ihre Überlieferung erfahren haben, auf das sorgfältigste geprüft und beachtet werden, denn nur in einer solchen historischen Kontextualinterpretation lassen sich die einzelnen Texte verstehen und lassen sich auch die wichtigen Echtheitsfragen klären. Spinoza selbst hat einen Teil dieser Aufgabe bereits in Angriff genommen und mit scharfsinnigen Untersuchungen, die vermutlich so heute von einem Alttestamentler natürlich nicht mehr anerkannt würden, gegen die orthodoxe Überzeugung von der Autorschaft des Mose für den Pentateuch dafür plädiert, dass diese Texte sehr viel später entstanden sind als zu Moses Zeiten, er hat sie Esra zuschreiben wollen,
ob das nun aus polemischer Absicht geschah oder ob das tatsächlich von ihm als Ergebnis einer Untersuchung gemeint war, das mag dahingestellt bleiben. Eine Reihe von solchen Einzeluntersuchungen jedenfalls sollte den Beweis dafür erbringen, dass die von ihm geforderte Schrifterklärung und Auslegung durchaus in der Lage wäre, aus dem Gefängnis der kirchlichen Dogmatik herauszuführen. Mit dieser Forderung nach einer historischen Naturerklärung der Heiligen Schrift sind bei Spinoza zwei Momente verbunden, die mir konstitutiv für den Sinn und den Begriff der historischen Kritik überhaupt zu sein scheinen, so wie er ausgebildet worden ist in Westeuropa. Nämlich auf der einen Seite erklärt Spinoza als den Zweck seiner Schrift die sorgfältige Trennung von Philosophie und Religion. Er will dartun, dass die spekulative Wissenschaft und die überlieferte Religion und Frömmigkeit je verschiedener Art und von je verschiedenem Genus sind. In der Religion geht es nicht um ein Wissen von wahren Sätzen und wahren Prinzipien. Und in der Wissenschaft geht es nicht um dasjenige, worauf es der Religion, der jüdischen und christlichen zumal, entscheidend ankommen müsse, nämlich um Gehorsam gegenüber einem überlegenen, absoluten Wesen und Willen. Der Sinn der christlichen Überlieferung, der biblischen Überlieferung genauer, der Sinn der biblischen Überlieferung besteht in der Einübung des Gehorsams gegenüber dem Gesetz Gottes. Der Sinn der Schrift ist konzentriert um diesen Begriff des göttlichen Gesetzes, dem der Mensch in seinem Leben zu entsprechen habe. Auf diese Entsprechung, auf diese Willenskonformität des Menschen mit dem Gesetz Gottes, mit der unbedingten Forderung Gottes, in jedem einzelnen Leben kommt es im Sinne des christlichen Glaubens entscheidend und allein entscheidend an. Dagegen ist niemals die Wissenschaft, niemals die Erkenntnis eine Sache der Entscheidung, eine Sache des Willens, eine Sache des Entschlusses, sondern die Spekulation, die Erkenntnis gehorcht ihren eigenen Prinzipien und eine Vermischung beider Genera, menschlichen Tuns und Verhaltens, muss für beide zum Schaden austragen. Auf dem Feld des Wissens kann das nur bedeuten, dass der unerträgliche Terror eines Dogmatismus aufgerichtet wird, wodurch Menschen, wodurch vernünftige Wesen gezwungen werden sollen, nach Prinzipien zu denken, von deren Gewissheit sie nicht überzeugt sind. Und auf der anderen Seite wird die Einführung von spekulativen Sätzen in den Raum der Religion notwendig und, wie die Geschichte als Regel auch lehrt, eine Vernachlässigung der eigentlichen moralischen Aufgabe des von der Religion bewegten Menschen die Folge sein. Er wird seine Aufmerksamkeit diesen spekulativen Elementen zuwenden und es wird durchaus zu dem kommen, was der Anschauungsunterricht der Gegenwart und der Vergangenheit gelehrt hat, dass um der Anerkennung gewisser Dogmen willen durchaus auch leichtfertig über die Verletzung und über die Missachtung von Moral und Sittlichkeit hinweggesehen werden kann, wenn nur die Rechtgläubigkeit gewahrt bleibt. Diese Verderbnis will Spinoza durch eine sorgfältige Grenzziehung zwischen Religion und Wissenschaft aus der Welt schaffen. Und mit dieser Intention, die für ihn die Forderung der Toleranz selber ist, mit dieser Intention auf Trennung, verbindet er interessanterweise einen Aspekt, der diese ganze Erörterung und Reflexion in ihrem engen Zusammenhang mit der Welt des politischen Lebens aufweist. Denn so wie er die Trennung von Philosophie und Religion als unerlässlich in der Denkfreiheit will, verlangt, so fordert er auch die Unterordnung der Religion unter den Staat. Die staatliche Gewalt ist es, die allein einer Religion Rechtscharakter und Rechtsgestalt, auf die keine Religion als Gemeinschaft verzichten kann, zu geben vermag. Die Religionsgemeinschaft ist nicht eine selbstverantwortliche, selbstgesetzgebende Größe innerhalb des Staates, sondern die Rechtsgewalt des Staates umfasst auch durchaus und völlig die Ordnung, die Rechtsordnung der Religionsgemeinschaft. Der Staat verordnet, was in seinen Grenzen Recht, Recht der Religion zu sein vermag. Hier bedient sich zur Argumentation Spinoza eines Denkmodells, das für die Folgezeit von Wichtigkeit für die Ausbildung des revolutionären und vorrevolutionären Bewusstseins innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft geworden ist. Nämlich in diesen Zusammenhängen, wo er dem Staat diese Omnipotenz auch in Dingen der Religion zuspricht, macht sich geltend die neue Idee, das neue Verständnis von Naturrecht, das radikal bricht mit der klassischen Fassung dieses Naturrechts und einer Herleitung aus dem Jus Divinum, aus dem Gottesrecht. Diese Entwicklung hatte mit Hugo Grotius bereits begonnen und sich fortgesetzt über den englischen Staatstheoretiker Thomas Hobbes und hat auch bei Spinoza Eingang in sein Denken gefunden. Naturrecht bedeutet unter diesen Verhältnissen das Recht jedes einzelnen Lebewesens auf die Erhaltung seines Daseins und dessen, was zu seinem Dasein nötig ist. Individuelle Selbsterhaltung ist der höchste Zweck des Naturrechts. Und dieser Zweck des Naturrechts ist im natürlichen Zustand menschlichen Lebens und Daseins das Korrelat zu einer Basis, die bestimmt ist als die Identität von Recht und Macht. Jeder Einzelne hat so viel Recht zur Selbsterhaltung seines Lebens, als er Macht dazu hat. Auf dieser Grundlage des rationalen Naturrechts als des Rechtes individuellen Daseins aus eigenem Vermögen für seinen eigenen Bestand zu sorgen, auf dieser Basis ergibt sich, so war schon die Meinung von Hobbes, notwendigerweise ein Widerspruch insofern, als die Basis dem Zweck höchst unangemessen ist und unweigerlich jeder im Bestreben der Selbsterhaltung unter der Voraussetzung der Identität von Macht und Recht, dass jeder mit allen anderen in Konfliktsituationen gerät und geführt wird, die keineswegs förderlich der Selbsterhaltung sind, sondern im Gegenteil dieser Selbsterhaltung höchst abträglich. Und deshalb ist der natürliche Zustand der Menschheit keineswegs das erstrebenswerte Ideal oder das Paradies, in das zurückzukehren sei, sondern derjenige Zustand, aus dem die Menschheit um des Festhaltens willen an den individuellen Endzweck des Naturrechts heraustreten muss. Es muss der Übergang vollzogen werden aus dem Status Naturalis in den Status Civilis, in den bürgerlichen Stand, der gekennzeichnet ist nun, und dies bei den großen Theoretikern Westeuropas durchgehend, der gekennzeichnet ist durch die Festhaltung und Erhaltung, die Fortsetzung des individuellen Naturrechtszwecks und durch die Auflösung der naturrechtlichen Identität von Macht und Recht jedes Einzelnen zur Beförderung seines Wohls und seines Daseins. Diejenigen, die sich zusammenschließen, damit sie in Gemeinschaft je besser ihr eigenes Ziel verfolgen können, müssen sich ihrer Macht entäußern und damit auch aller Rechte entäußern, sodass es nur noch diejenige legitime und zur Gesetzgebung autorisierte Institution gibt, auf die die Rechte aller Mitglieder einer menschlichen Gemeinschaft übertragen sind. Das mögen entweder, so lauten die Vorstellungen, das mögen entweder einige sein, oder es mögen alle sein, oder es kann ein einziger, der Souverän des Staates sein. Letzteres war die Konzeption, die Hobbes vertreten hatte und damit sich zum Theoretiker des politischen Absolutismus gemacht hat. Spinoza ist der Meinung, dass diese Übertragung auf alle erfolge, dass insofern die Demokratie, so schreibt er 1670, die beste und die eigentliche diesem Rechtsverhältnis angemessene Staatsform sei, wobei er durchaus, und das liegt unterschiedlich etwa zu dem späteren Rousseau, das Majoritätsprinzip auf dem Feld der politischen Entscheidung ausdrücklich anerkannt hat, das ja so bei Rousseau nicht zu finden ist. Diese Zusammenhänge zwischen einer ausgereiften naturwissenschaftlichen Position und einer noch in der Entwicklung befindlichen neuen Naturrechtskonzeption und einer dadurch bedingten und dadurch ermöglichten kritischen Revision der christlich-religiösen Überlieferung ist für Spinoza so charakteristisch, wie sie für einen Mann wie Locke ebenfalls charakteristisch geworden ist. Und mir scheint, dass diese Verknüpfung von religiöser Problematik und politischer Problematik in der Bestimmung des Begriffs der kritischen Sichtung von Überlieferung ein wesentlich entscheidenderes Moment war und auch geblieben ist, als die andere Komponente, die allzu oft bei der Entstehung der Neuzeit in den Vordergrund gerückt wurde, nämlich die Macht und Herrschaft der neu entstandenen Naturwissenschaft. Natürlich ist kein Zweifel, und niemand wird es bestreiten, dass diese Bastion von außerordentlichem Gewicht und von großer Autorität in den Auseinandersetzungen der Zeit gewesen ist. Im Lauf von immerhin etwa 2,5 Jahrhunderten hatte sich die Naturwissenschaft von Kopernikus bis zu den mathematischen Prinzipien der Naturphilosophie eines Isaac Newton entwickelt und dabei erhebliche Bastionen der kirchlich-dogmatischen Weltanschauung wie der überlieferten philosophischen abgebaut, vor allem wenn man bedenkt, dass die protestantische Dogmatik ebenso wie die katholische nach einem kurzen Zwischenspiel der kritischen Auseinandersetzung damit zurückkehrte zu dem Aristotelismus und dessen Physik begeistert wieder aufgenommen und übernommen hatte und sich damit in der Tat von vornherein in Widerspruch setzte zu einer Naturwissenschaft, die mit zwei elementaren Dogmen der aristotelischen Naturbetrachtung zu brechen begonnen hatte, am Anfang schon gebrochen hatte, als Galilei den Trägheitssatz aufstellte, dass nämlich Ruhe und gleichförmige Bewegung gleichgültige Elemente, Zugsdrösen für die Operation der Physik seien. Ruhe und Bewegung als gleichsinnig aufzufassen, war für einen aristotelischen Naturphilosophen eine Absurdität erster Ordnung. Aber diese Differenz von Ruhe und Bewegung gehört durchaus in die Naturbetrachtung, der sich auch die Theologie angeschlossen hat. Vor allem aber, und das liegt vielleicht noch schwerer und ist am Ende herausgekommen, die für Aristoteles wesentliche Unterscheidung zwischen zwei Wirklichkeitsarten des Kosmos, zwischen einem ewigen Sein des Himmelskörpers, des Firmaments und dem endlichen Ding der sublunaren Welt, diese qualitative Differenz im natürlichen Sein selbst wurde durch die Mechanik, die sie Newton entwickelt hat, endgültig aus der Welt geschafft und als ein Aberglaube in der Naturbetrachtung erwiesen. Himmelsphysik und die Physik der Erde sind von denselben Prinzipien her zu begreifen. Das hatte sich immerhin in 2,5 Jahrhunderten in der gelehrten Welt Europas durchgestochen und damit war fraglos ein wesentlicher Gegensatz gegenüber der kirchlich-dogmatischen Überlieferung aufgerissen worden. Aber das, glaube ich, konnte deshalb nicht so entscheidend ins Gewicht fallen, dass man hier von etwa von einem kosmologischen Durchbruch der Neuzeit in die Dogmatik sprechen kann, weil gerade im Beginn dieser Neuzeit die Erkenntnis reifte und auch von den Kritikern des Christentums vertreten worden ist, dass es gerade nicht in der christlichen Religion um Wahrheit und Welterkenntnis gehen kann, überhaupt nicht um Erkenntnis im eigentlichen und strengen Sinne, sondern dass es in der Religion dem Wesen nach um Bestimmungen des menschlichen Willens zu gehen hat, um Bestimmungen des Gehorsams und der Liebe, die nichts mit Himmelsmechanik oder Spekulation über Trägheit und dergleichen zu tun haben können. Umso wichtiger scheint mir der Zusammenhang und der Zusammenhalt dieser Arbeit, der kritischen Arbeit an der theologischen Tradition mit dem anderen Element, das in dieser Neuzeit herausgekommen ist, mit der Neufassung des Naturrechtsbegriffs. Denn in der Tradition hing der Begriff des Naturrechts unlöslich daran, dass Gott der Gründer und Stifter des Naturrechts ist. Das Naturrecht wird primär in der Tradition, in seiner klassischen Gestalt, verstanden als eine Norm, nach der sich menschliches Verhalten zu richten hat, sodass jedes Recht innerhalb des natürlichen Gesetzes zugleich eine Pflicht für denjenigen ist, der sich auf dieses Recht beruft. Für das klassische Naturrecht ist der Zusammenfall von Recht und Pflicht, wenn Sie so wollen, auch von Moralität und Legalität, ebenso konstitutiv wie für das moderne Naturrecht diese Unterscheidung wesentlich und konstitutiv ist. Denn in diesem modernen Naturrecht geht es dezidiert nicht um eine Vorschrift, um eine Forderung, sondern in diesem neuen Naturrecht geht es um das, was der Mensch kann, nicht um das, was er soll, nicht um die Norma Agendi, sondern um die Facultas Agendi jedes einzelnen Menschen. Das ist das Recht der Natur, so wie es auf dem Weg vernünftiger Analyse der menschlichen Gesellschaft im Ganzen und des menschlichen Individuums ermittelt und erkannt wird. Deshalb auch diese Identifizierung von Macht und Recht im Stand des natürlichen Seins. Für den natürlichen Menschen ist das, was er tun kann, zugleich dasjenige, wozu er berechtigt ist. Und von dieser Grundlage aus ergibt sich die neue Bestimmung des höchst komplizierten, zusammengesetzten Organismus der menschlichen Gesellschaft. Diese menschliche Gesellschaft steht durchaus unter den Bedingungen, die in diesem Naturrecht formuliert sind, sofern etwa durch dieses Naturrecht keineswegs alle subjektiven Abzweckungen außer Kraft gesetzt sind, sondern im Gegenteil, deren Erreichungen durch den Zusammenschluss befördert werden sollen. Die Gemeinschaft steht im Interesse des Individuums, das ihr Mitglied ist. Darum geht es. Es geht um die Erhaltung der subjektiven Abzweckung eines jeglichen Wesens, das da existiert, und darum ein Interesse an der Erhaltung seiner Existenz hat. Für das moderne Naturrecht, so könnte man sagen, ist der Grundsatz der individuellen Selbsterhaltung das zentrale Prinzip, von dem aus alle übrigen Bestimmungen ihre Definition erfahren. Und es wäre Illusion und eine Verkennung dieses Sachverhaltes zu meinen, dass in dem bürgerlichen Stand menschlichen Lebens dieses Prinzip etwa außer Kraft gesetzt worden sei, sondern diese Gesellschaft ist, und das wird von den frühen Theoretikern der Gesellschaften des Staates durchaus erkannt, diese Gesellschaft ist geradezu zu verstehen als Schutzinstitution für diesen Endzweck aus dem vorstaatlichen, vorbürgerlichen Reich der Natur. Diese Basis bedeutet in der Tat eine Revolution gegenüber dem theologischen Naturrechtsbegriff. Hier ist ein konsequent anthropologischer Naturrechtsbegriff dagegen entwickelt worden. Und mit dieser Entwicklung des Naturrechtsbegriffs geht genau einher die Kritik an einer Verbindung von politischen Gemeinwesen und Religion, wie sie aus der Vergangenheit überliefert ist, sofern nämlich die Religion so etwas wie den Rechtsgrund für die Einsetzung, für den Bestand von staatlicher Ordnung ergeben sollte. Theologie und Religion, das waren jene Mächte, in denen die Legitimität der politischen Ordnungsmacht und Gewalt ihre Darstellung und ihre Repräsentanz fand. Denn in Kirche und Theologie wurden staatliche Ordnung und ständische Organisationen der Gesellschaft als von Gott gesetzte Institutionen verstanden und aufgefasst. Hier wurde die Begründung von Staat und Gesellschaft aus ganz anderen Quellen vorgelegt und damit eine Umordnung oder eine Umwälzung, wenn ich so sagen darf, auch in der prinzipiellen Verhältnisbestimmung zwischen Kirche und Staat so vorgenommen, dass nicht einmal von einer Gleichwertigkeit und Gleichgewichtigkeit der beiden Größen auf diesem Boden gesprochen werden kann. Schon gar nicht kann die Kirche für sich reklamieren, weil sie über die rechte Gotteserkenntnis verfüge sie auch über die allein zureichende Wahrheitserkenntnis des Rechtsgrundes jeder menschlichen Gemeinschaftsordnung. Dieser Anspruch entfällt, sofern die Religion gerade nicht es mit dem zu tun hat, was als Grundlage und Basis für Gesellschafts- und Staatenbildung in Betracht kommen kann. Sondern die Religion hat es zu tun mit dem bürgerlichen Menschen, der seinen Endzweck über den hinaus erweitert, der ihm garantiert wird durch den Bestand der gesetzlich geregelten und durch Gewalt geschützten Gemeinschaft. Es ist das Verhältnis des Einzelnen, der in der Religion gewissermaßen den noch im Status civilis perpetuierten Naturzustand transzendiert, indem er nicht auf seinen endlichen Endzweck sich ausrichtet, sondern auf das eine absolute Wesen, das Spinoza Gott, die Natur, die zeugende Urwesenheit nennen kann, indem er sich darauf bezieht, also nicht bei seinem individuellen Lebenszweck stehen bleibt, sondern dasjenige Wesen zum Endzweck seines Daseins werden lässt, welches zugleich der Grund aller Erscheinungen und aller Dinge in dieser Welt ist. Dazu ist der Mensch in der Lage, Kraft seiner Vernunft, nicht Kraft seiner Natur oder bloßen Leidenschaft und Affektnatur. hier, meine ich, sei ein revolutionärer Umbruch eingetreten, stattgefunden, gegenüber der Tradition, und zwar ein Umbruch, der mit dem Fortschritt auf dem Feld der Naturwissenschaften und mit der Ausbildung der historischen Kritik auf das Engste zusammengeht. Denn wenn man auch diese neue, moderne Naturrechtskonstruktion nicht einfach als eine genetische Theorie auffassen kann, von der Gesellschaft im Staat, so ist doch darin mindestens der Anspruch enthalten, dass dabei, wenn dieses Modell zugrunde gelegt wird, sich die Menschheitsgeschichte in einem wesentlich deutlicheren Licht zeigt, als das unter theologischen Aspekten kosmischer Dimension möglich gewesen ist und der Fall war. Die historische Kritik dient dem Abbau der Normierung sowohl des öffentlichen Lebens im Staat durch Religion und Kirche, als auch der Normierung der moralischen Existenz durch öffentliche Gesetze, wie sie zugleich auch mit dieser Kritik und diesem Abbau neue Fundamente für die Begründung der modernen bürgerlichen Gesellschaft an die Hand geben will. Dies beides wird von dieser Theorie und Philosophie geleistet. Die Kritik einer zum Dogma der Gegenwart erstarrten Tradition und die Grundlegung eines neuen Verständnisses und eines neuen Begriffs von Öffentlichkeit und Allgemeinheit menschlichen Lebens. Damit ist die Religion und die Theologie in eine Rolle verwiesen, die ihr aus der Tradition bestenfalls bekannt hätte sein können, aus den Anfängen der Geschichte der Christenheit, aber ihr unbekannt war seit der berühmten konstantinischen Wende und der engen Allianz von Politik, politischem Wesen und religiösem Wesen, von Staat und Kirche. Hier wird eine Subordination der Kirche unter den Staat vorgetragen, wie sie bestenfalls in der späthellenistischen Welt einmal als Theorie auftauchte, als Varro die politische Theologie des späten Rom schilderte, in der der Maximus Imperator zugleich der Maximus Pontifex sei. Genau diese caesaristische Konzeption des Verhältnisses von Politik und Religion taucht hier in der Neuzeit auf der Basis des rationalen Naturrechts neu auf. Und Spinoza unterscheidet sich in diesem Konzept keineswegs von Hobbes, der dieselbe Position einnimmt. Und es ist nun das Merkwürdige und Erstaunliche, dass man in Deutschland diese Verbindung des neuen rationalen Naturrechts und der kritischen Geschichtsbetrachtung keineswegs in ihrer inneren Verbindung zu rezipieren vermochte, sondern in der politischen, geschichtlichen Tradition, die durch das landesherrliche Kirchenregiment vorgegeben war, verblieb, ohne sich, indem man die Methode übernahm, zugleich auch der Zwecke bewusst zu werden, der diese Methode zu dienen hatte. Diese Situation in Deutschland wird vielleicht am ehesten uns durchsichtig werden, wenn wir uns der Gestalt Lessings zuwenden, in dem auf eine sehr charakteristische Weise das kritische Motiv voll und ganz zum Durchbruch kam, ohne dass mit diesem kritisch-wissenschaftlichen Element auch die politische Komponente in gleicher Weise zum Zuge kam. Sie kam bei ihm in einer eigentümlich ästhetisierten Abschattung in seinen bürgerlichen Rahmen zur Geltung, nicht aber in der unmittelbaren politischen Absicht seines Denkens und Wollens. Diese Versetzung des Typus der Kritik in Deutschland gegenüber der Ursprungssituation in Westeuropa soll den nächsten Abschnitt unserer Betrachtung machen.